China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover. Heute haben wir den letzten Tag im April und für viele Teilnehmer aus China ist schon kurz vor langen Feiertag Urlaub. Und für in Deutschland, heute ist sozusagen der letzte Tanz in der Mai. Und China hat im Mai Feiertage und Deutschland möchte den Mai-Feiertag abschaffen oder vielleicht doch nicht, man weiß es nicht. Willkommen zu China-Webinar-Talkshow Xiaolong Hu. Wie gewohnt diskutieren wir Management-relevante Themen für den deutschen Mittelstand mit Geschäft in bzw. mit China und immer aktuell, immer relevant und ganz wichtig für mich, immer gut gelaunt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Das Thema heute, Wiedererfindung von Made in Germany, Chance für den Mittelstand in China. Wir haben heute folgende Gäste für Sie eingeladen, die ich jetzt auch vorstelle. Gut, mich kennen Sie ja und heute bin ich auch als eine aktive Mitdiskutant mit dabei mit einem Statement. Made in Germany war das Ergebnis vergangener Erfolge, aber es ist kein Freifahrtschein für die Zukunft. Ich werde später nochmal erläutern, was ich damit meine. Mein zweiter Gast heute ist Hans Kopczewski und Hans ist Lean Management Experte und über 30 Jahre hat er für die Firma Bosch gearbeitet in Top Management, davon 10 Jahre für Bosch China, unter anderem Aufgabe wie VP Manufacturing Technologies für Bosch in China. Und heute ist er Berater mit der Firma TP Consulting, unterstützt er unter anderem aber auch Nora Robotics in China. Und heute ist Hans dabei und hat ein Statement mitgebracht. Made in Germany ist ein wertvolles Erbe. Es schafft Grundvertrauen, doch dieses Erbe muss man im chinesischen Markt erst einmal einlösen können. Hans, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte. Guten Tag.
Mein nächster Gast ist der Dr. Daniel Frerichs. Und was Besonderes ist, der Daniel war schon bei meinem allerersten Webinar mit dabei, ziemlich tagesgenau vor 6 Jahren, noch mitten in Corona. Und Daniel ist promoviert in Kommunikationswissenschaft und über 10 Jahre hat er in China in Top-Management von einem österreichischen Firma gearbeitet. Und er ist danach nach Deutschland zurückgekehrt und 5 Jahre lang plus minus für eine Wirtschaftspromotion-Organisation gearbeitet aus China in Greater Bay Area. Und parallel hat er über 10 Jahre lang die Firma Salt and Pepper in Shanghai, das ist eine Marketingagentur, gegründet und geführt. Und parallel hat er jetzt seit kurzem noch Foresight-Trip als eine Lernreiseformat organisiert und ins Leben gerufen und organisiert. Und für die Manager, die sich informieren möchte, was gerade in China abgeht, um Impulse für das deutsche Geschäft oder für das globale Geschäft zu gewinnen. Und Daniel, danke, dass du dabei bist. Du hast ein Statement, nicht vergessen, mitgenommen. Rebranding von Made in Germany heißt Zukunftspositionierung anpassen. Da China den Weltmarkt prägt, muss die Marktkommunikation global und lokal zugleich denken. Daniel, danke, dass du dabei bist.
Sehr gerne. Hallo zusammen. 6 Jahre ist echt lang. Ich hoffe, wir schaffen es das nächste Mal in einem kürzeren Abstand. Hatte ich auch nicht
Danke,
gewusst. War
dass
mir nicht
du
bewusst.
mir das anbietest. Ja, ich werde berücksichtigen.
Made in Germany stand jahrzehntelang für Innovationsführerschaft und Qualität. Doch während Chinas Softpower steigt, bröckelt das Image des deutschen Mittelstands. In Zukunftsfeldern wie Robotik und Drohnen wird heute in China entwickelt, nicht bei uns. Deutsche Mittelständler müssen sich neu positionieren, um chinesische Firmen als Kunden zu gewinnen. Made in Germany ist ein guter Ausgangspunkt. Es gibt Grundvertrauen, aber es reicht nicht. Man muss sich neu erfinden.
Ja, das ist mir auch neu. Made in Germany, also KI kann nicht alles. Genau, also was meine ich damit? Made in Germany war das Ergebnis vergangener Erfolge, aber es ist kein Fallfahrschein für die Zukunft. Also ich war letzte Woche in Hannover auf Hannover Messe. Und ich habe gemerkt, also das sind ungefähr ein Drittel, vielleicht mindestens aber ein Viertel der Aussteller kommen aus China. Viele davon sind in der innovative Branche, unter anderem auch humanoide Roboter. Und je innovativer, je stärker die chinesischen Unternehmen sind, je mehr Panik und vielleicht auch Schockstarre spüre ich in Deutschland. Und ich finde, die deutschen Unternehmen, die deutschen Unternehmer sind gerade in einer Wiedererfindungsphase und haben noch überhaupt keine Antwort auf eine mögliche Frage, was ist die Zukunft von deutschem Mittelstand? Und das liest man wirklich buchstäblich von deren Gesicht ab. Und es gibt viele kurzfristige Maßnahmen, es gibt viele kurzfristige Ideen, aber nichts davon habe ich gespürt, das ist ein Gefolg von einer langen Langzeitvision. Und das ist das, was ich jetzt mit dem Statement sagen möchte. Und wir müssen in die Zukunft denken, wir müssen ganz verabschieden von dem Erfolg von früher, weil viele sind noch in einer Schwankung zwischen wann kommt die Normalität wieder zurück, dass wir wieder die Wirtschaft führen können. Der Markt von gestern wird vielleicht noch kommen. Ich sage, der Markt von gestern wird nie mehr kommen. Und wir haben gehört, dass der Bundeskanzler war in China, hat in China humanoide Roboterfirma besucht und zurück sagt er, Deutschland ist mindestens, was hat er gesagt, 20 oder 15 Jahre hinter China. Das ist für mich wiederum zu extrem. Also man muss nicht von einem Extrem, wir sind made in Germany, wir sind besser als chinesische Unternehmen zu. Die chinesischen Unternehmen haben uns 20 Jahre hinter uns gelassen. Und das ist zu sehr extrem. Und daher denke ich, und wir müssen zwar vernünftig die Situation analysieren, aber was tun, um eine zukünftige Vision zu gestalten? Das ist mein Statement. Jetzt bin ich gespannt, was Hans und Daniel für Meinung hat.
Also für mich ist ja dieses Thema Made in Germany zunächst einmal etwas, was ich als einen, ich nenne das einen Mythos bezeichne. Insofern, als es einfach ein Ruf ist, der automatisch verbunden wurde mit technisch führend, hervorragender Qualität etc. etc. Das alleine reicht heute in China definitiv nicht mehr, sondern man muss eben, und das ist das, warum ich gesagt habe, man muss das erst realisieren können, wir müssen heute diesen Inhalt Made in Germany tatsächlich mit echten Kundennutzen für China verbinden. Und das ist eine ganz wesentliche Entwicklung, die stattfinden muss. Und wenn ich das beobachte, gibt es natürlich Firmen, denen das relativ gut gelingt. Und es gibt andere, denen das weniger gut gelingt. Manche große Firmen leiten daraus ja bereits bestimmte Dinge ab. Ich denke, im Mittelstand ist das vielleicht noch nicht so verbreitet. Aber auch da, denke ich, gibt es welche, die am Markt durchaus stark hier agieren, weil sie genau das geschafft haben, dass sie sich in Bereiche in Bereichen bewegen, wo China eben vielleicht nicht so aktiv ist. Und das muss man sich überlegen, wie man da als Unternehmen agieren kann.
Ja, ich denke auch, es ist mal wichtig zu reflektieren, Hans, du hast schon so ein bisschen angedeutet, ja, den Unterschied zwischen OEMs zum Beispiel und Zulieferern, weil das Made in Germany ja oft quasi von den OEMs transportiert wurde und viele Zulieferer selber nie wirklich eigene Marken oder Markenkommunikation und auch Made in Germany sozusagen kommunizieren mussten. Die haben eher lokal zugeliefert, viele sind ja auch nach China gekommen, um den OEM oder ihre Kunden aus Europa, sage ich jetzt mal ganz allgemein, oder den USA hier vor Ort zu servicieren, auch um der Konkurrenz aus Korea und Japan zum Beispiel zuvorzukommen, dass da das Business nicht verloren geht. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe zu der Frage, Shalom, ob der Markt wird nie wieder so zurückkommen, das sehe ich genauso wie du. Das ist auch einer der Gründe, weil diese OEMs selber zu kämpfen haben, nicht nur in der Automotive-Industrie. Und der andere Punkt, warum dieser Markt nicht mehr zurückkommen wird, ist, weil ich war jetzt gerade selber unterwegs mit meiner Frau, die Chinesin ist, und wir haben verschiedene B2B- und B2C-Firmen, also chinesische Unternehmen, besucht, und die sprechen alle von der Nische. Also sie sprechen alle, sie müssen ihre eigene Nische finden. Also wohlgemerkt chinesische Unternehmen, auch chinesische Zulieferer, die selber auch in diesem Markt aktuell vor ähnlichen Problemen durchaus stehen. Und ich das erste Mal seit 15 Jahren, dass ich irgendwas mit China zu tun habe, chinesische Unternehmen wirklich darüber sprechen höre, dass sie ja in ihre Nische finden müssen und dort sich positionieren. Auch um dann international aktiv zu werden.
Darf ich nochmal einhaken? Ich finde, wir haben das schon als sozusagen Wahrheit angenommen, dass viele das erkennen, Made in Germany ist vorbei. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, Daniel. Haben wir tatsächlich noch ein Erkenntnisdefizit? Sind immer noch vielleicht noch Unternehmen da? Sie haben das zwar gelesen, dass China technologiestark ist, aber sind nach wie vor noch überzeugt, in gewisser Bereich sind sie noch der maßgebende Technologieführer für eine bestimmte Branche. Wie siehst du das in diesem Gebiet?
Wir können die Frage ja auch umgekehrt stellen. Wir können die Frage so stellen, wo ist denn China nicht aktiv und nicht stark? Wir gucken immer
auf. Das ist ja natürlich sehr kämpferisch.
Ja, ich weiß, aber wir gucken immer auf die Frage, wo die Chinesen stark sind. Das ist für mich ein Stück weit so ein Blick wie das Kaninchen, was auf die Schlange guckt. Es gibt aber Bereiche, wo wir eben nach wie vor sehr stark sind und wo auch die Player am Markt relativ unchallenged laufen. Ja, also ich nehme nur ein Beispiel, was ich konkret kenne. Wenn ich mir angucke, High-End-Bestückmaschinen für die SMD, Produktion von Leiterplatten, die kommen entweder aus Japan oder sie kommen aus dem zwar von Hongkong übernommenen, aber eben doch engineered in Germany ehemaligen Siemens München. Das sind Beispiele und die sind unchallenged. Also es gibt bestimmte Bereiche, die im technologischen High-End sind, wo man lange Erfahrung braucht, wo man sehr komplexe Zertifizierungsprozesse zum Beispiel auch hat, wie Flugzeugtriebwerke und so weiter und so fort, wo chinesische Unternehmen bis dato nicht stark sind und wo sie auch nicht reingehen. Weil China finanziert eben primär, dadurch, dass das Kapital ja komplett dem Staat gehört, ja, oder über Shadowbanking in die Wirtschaft reinkommt, wird finanziert primär, was diesem Fünfjahresplan entspricht oder aber was innerhalb dieser Phase von 5 Jahren ROI verspricht. Aber alle diese Dinge, die nicht in dieses Feld fallen, die haben in China nicht unbedingt einen Fokus. Und da gibt es durchaus Bereiche, wo wir nach wie vor stark agieren können.
Also stimme ich mal zu. Wir haben schon... Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Das passt auch zu dem, was du gesagt hast, Xiaolong, dass wir nicht zu extrem gehen müssen. Aber ich finde, so gerade zu Hause in Deutschland Also wenn ich dann mal zu Hause in Hamburg bin oder unterwegs in Bayern, in meiner Heimat oder in Baden-Württemberg, dann, ja, dann kommt es ja wieder sehr darauf an, was für Unternehmen. Jetzt hast du das jetzt Beispiel Siemens gemacht, ist klar, ne, dass die haben natürlich ein anderes Setup und auch andere Reaktionsmöglichkeiten, in Anführungszeichen, sind vielleicht auch näher am Markt in gewisser Hinsicht. Aber ich glaube, es ist bei vielen Mittelständlern und teilweise auch Hidden Champions noch im Zweifel noch nicht so ganz genau angekommen ist, wie stark sich der Markt verändert hat und wie stark sich der Markt in seinem Einfluss auch auf den Weltmarkt verändert hat und weiterentwickelt. Also da
Und
glaube
ich
ich,
finde,
Schalung, da ist schon ein bisschen so die Awareness noch, man ist viel noch so ein bisschen vor Corona-Zeit im Mindset zum Teil schon ein bisschen gefangen.
das kann durchaus sein. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir sehen müssen, ist, China ist ein Ort, wo man deswegen präsent sein muss, nicht unbedingt wegen des chinesischen Marktes. Das mag ein Thema sein. Aber das andere Thema ist für mich, man muss wissen, was da passiert. Denn wir begegnen China, ja, und Xiaolong, du hast das so wunderbar gesagt, ja, also ein Viertel der Aussteller Hannover Messe, Chinesen. Wir begegnen China künftig auf allen Weltmärkten. Und wir sind eine Exportnation und wo immer auch hier wir hin exportieren, müssen wir Produkte haben, die mit den chinesischen Produkten, die in die Welt rausschaufeln. Und sie werden das tun, je mehr eben die Handelshürden von EU oder von USA hochgezogen werden. Mit diesen Produkten müssen wir am Weltmarkt wettbewerbsfähig werden. Und das ist eine der Kernaufgaben, die man in China lernen kann, wie man das hinkriegt. Das ist für mich auch nicht nur Markt, sondern eben Training Ground.
Ja, also ich möchte nochmal die Gründe ein bisschen erläutern mit euch, warum Made in Germany vielleicht nicht mehr so angesagt ist wie früher. Also das ein Grund, wissen wir alle, ne, die Produkte Made in Germany sind ein bisschen überingeniert. Da müssen wir nicht darüber sprechen, auch Preis, Druck und so weiter. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, was ich jetzt auch noch sehe, ist auf der Hannover Messe ist sehr deutlich. Man trifft entweder Deutsche oder Chinesen auf der Hannover Messe. Das ist ja unglaublich. Und viele Anwendungsbereiche, die gibt es gar nicht mehr in Deutschland. Energieerzeugung, Robotics, Drohnen, diese Anwendungsszenario oder Elektrofahrzeuge, diese Anwendungsszenario gibt es gar nicht in Deutschland. Daher sind eigentlich der Markt, also die Anforderungen kommen aus deinem Markt in China. So, der deutsche Mittelständler folgt, wie Daniel sagt, immer einem größeren Kunden. Und wenn der größere Kunden in dem Fall ein Chinese ist, in China sitzt, ist natürlich die Fragestellung steht schon klar, warum ist dann Made in Germany wichtig? Vielleicht doch Made in China ein Vorteil. Hans, wie siehst du das?
Ich fange mal mit einem Thema an, weil du gefragt hast, warum ist das so, dass da dieser Ruf verloren gegangen ist. Es gibt also zunächst mal Bereiche, wo es garantiert nicht verloren gegangen ist. Ich bin auch mit einer Chinesin verheiratet und ich sehe zum Beispiel die Effekte, was sie einkauft im Bereich Kosmetika, Nahrungsmittel und so weiter. Das sind Dinge, wo deutsche Produkte nach wie vor einen hohen Stellenwert haben, weil man in China nach wie vor darüber überzeugt ist, diese Produkte sind gesundheitsfreundlich. Ich mach's mal so. Es gab keinen
Das sehe ich.
Milchskandal mit Babymilch. Es gibt keine Probleme mit Kosmetika. Da ist Deutschland wirklich skandalfrei und auch in der Presse skandalfrei von irgendwelchen Dingen. Das sind also Produkte, die hier ohne weiteres gekauft werden und die stark sind. Und wenn wir uns angucken, welches Modell zum Beispiel ein Aldi hier fährt in China, das funktioniert ziemlich gut. Ich habe nicht erwartet, dass der so schnell expandiert, aber der hat sich natürlich an die chinesischen Erwartungen der chinesischen Kunden angepasst. Der war am Anfang relativ, ich sag's mal, deutsch orientiert und ist inzwischen stark China orientiert, hat aber eben immer noch einen Touch Richtung in diesem Fall jetzt Australien, aber man hat dort den Ruf, sichere Produkte zu kriegen. Ich nehme ein anderes Beispiel, Autos. Das ist was, wo was verloren gegangen ist. Wobei interessant ist, die letzte Studie von Barrels, die rauskam über die Frage, welche Autos würden Sie definitiv nicht nehmen? Da ist diese Abweisquote für deutsche Autos mit 12% am allerniedrigsten. Also deutsche Autos haben nach wie vor diesen Ruf, im Prinzip ist das ein gutes Auto und gucke ich mir an in China. Und die älteren Leute schwören auch häufig noch auf diese Marken. Aber für die jungen Leute haben wir eben genau dieses Feeling nicht rechtzeitig erzeugt, was die erwarten. Die erwarten im Prinzip, dass das Auto um die Software herum gebaut wird und letztlich ein Entertainment-System ist. Ich mache das mal vereinfacht und sehr stark schwarz-weiß. Aber das ist genau dieses Thema, dass wir nicht verstanden haben, wie der chinesische Kunde Erwartungen hat. Ist natürlich gefördert durch diese Corona-Zeit. Aber das ist das, was wir genau verstehen müssen. Was erwartet der Kunde? Und dann eben sehr schnell reagieren. Und das ist der Punkt, sehr schnell reagieren. Wenn man hier ein Jahr lang nicht schnell genug da ist, dann schließen sich einfach Fenster und jemand anders hat den positiven Ruf.
Also du hast ja im Grunde genommen zwei Kernmessage. Ne? Das eine ist, der deutsche Markt hat immer noch sehr starkes Vertrauen. Basis. Da wollen wir später nochmal darüber erörtern. Mhm. Und das ist eine gute Grundvoraussetzung. Der zweite Punkt, das hast du auch schon erwähnt, dass der chinesische Markt reflektiert so ein bisschen der globale Markt. Das habe ich vorhin ja auch gesagt. Viele Anwendungen gibt es nur in China. Und also ich persönlich finde, deutsche Entscheider oder Unternehmer oder Entscheider, die ihre Produktarchitektur oder Produktportfolio entscheiden, haben immer noch nicht diese Erkenntnis wirklich umgesetzt, dass der Markt, also Anforderungen aus China, reflektiert den Weltmarkt heute. Und das ist das, was vielleicht auch ein Grund, warum Made in Germany nicht mehr so angesagt ist in China. Daniel, was ist deine Meinung?
Ja, ich mache das mal an einem, also ich glaube, das Thema ist eben sehr breit, also hat verschiedene Dimensionen, also zum einen das Branding-Thema natürlich, aber ich mache mal ein anderes Beispiel und das passt vielleicht da ganz gut dazu. Ich war letzte Woche in Foshan, bin ich auch mit Hans getroffen, oder vorletzte Woche war das schon, und ich habe mit einem chinesischen Unternehmen dort vor Ort gesprochen, das normalerweise immer deutsche Maschinen verwendet hat. Deutsche und österreichische Maschinen, also für die Herstellung von Holzböden und anderen Böden, Fußbodenmaterialien. Und die haben mir relativ klar gesagt, die deutschen Maschinen sind immer noch mit die besten, ganz klar. Aber die verkaufen mir auch eine Garantie von 10 oder 20 Jahren. Und die nennen das Made in Germany. Die Realität aber in unserem Markt ist, dass die Maschinen sehr individuell auf die bestimmten Materialien zusammengestellt werden oder aufgesetzt werden und die Produkte und Materialien sich alle 3 bis 5 Jahre ändern. Das heißt, ich brauche diese Made in Germany Qualität eigentlich gar nicht oder ich würde sogar noch weitergehen persönlich. Ich finde, da ist das Unternehmen, das betroffene Unternehmen, nicht am Puls der Zeit. Da passt die Anforderung des Marktes nicht zu dem, was die Maschine leistet oder auch das Preisgefühl. Natürlich ist die 20 Jahre haltende Maschine teurer und die ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen genauer. Aber das ist eben ein Punkt, wo wir sagen ja immer normalerweise, ja, good is enough, so nach dem Motto. Und bei uns ist gut ist nicht gut genug, traditionell eher, ne, der Ansatz. Aber das hat eben hier nichts mit good is enough zu tun, sondern da ist die Anforderung im Markt einfach anders. Und das, was wir quasi zur Verfügung stellen als Lösung, als deutscher Mittelständler, passt dazu eigentlich nicht mehr.
Ja, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Wir möchten noch alle Teilnehmer motivieren, wenn Sie noch Fragen haben, bitte in Chat schreiben. Ich würde das auch mitdiskutieren und an die Experten weiterleiten. Und eine kurze Pause sind wir wieder da.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Ja, Anwalt ist auch ein Beruf, was Vertrauen braucht. Chinesische Rechtsanwaltskanzlei Made in Germany, so fast zum Thema. Hans, du hast ja vorhin schon ein bisschen erläutert, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen, was meinst du mit diesem Statement?
Was meine ich mit dem Statement? Ich habe eben das schon gesagt. Es kommt von diesem Thema, dass Made in Germany als solches einen Wert hatte. In China. Was aus Deutschland kam, war automatisch gut. Wir haben das lange genug beobachtet, vom Abbau von Stahlwerken bis hin zu den Autos, die dann zunächst einmal überwiegend deutsch waren und, und. Ich denke, das ist eine Phase, die vorbei ist, wo das Made in Germany aus sich heraus wertvoll war. Sondern wir müssen das heute tatsächlich mit konkreten Inhalten füllen, die entweder was können, was China noch nicht kann. Ich habe da vorhin bestimmte Nischen angesprochen schon. Oder aber die wirklich zugeschnitten sind auf das, was der chinesische Markt, der ja, wie du richtig sagst, ein Teil des Weltmarktes ist, verlangt. Ja? Das heißt also, es geht nicht mehr um das, was wir von uns aus als wertig betrachten und was die Welt dann eben übernimmt, sondern wir müssen die Wertigkeit her betrachten aus der Sicht derer, die von uns was wollen. Und der Markt ist nun mal in China ein anderer, als in Europa.
Aber Hans, das, was du sagst, ist ja für Außenstehende, für jemand, der kein China-Geschäft hat oder vielleicht jemand, der nicht jetzt gerade in Verantwortung steht, fast natürlich. Was hindert man, das zu machen?
Was findet man da, das zu machen? Ich denke, man wird Menschen finden müssen, die sich in China auskennen. Und das sind eben durchaus, das sind durchaus Chinesen. Es gibt ja genügend Chinesen, die sich zwischen beiden Ländern committed haben. Ich nenne das mal so, die diese Welt unterstützen können. Wenn man nicht in China ist, dann heute zu entscheiden, nach China zu gehen, dann muss man sich eben sehr genau informieren, was ist die Situation dort. Und man wird sicherlich mit lokaler Hilfe hier aus China arbeiten müssen. Ich würde nicht mehr nach China gehen, einfach so. Wenn man aber in China ist, dann muss man wirklich gucken, dass man die Augen und Ohren, ich nenne das mal so, im chinesischen Markt offen hat. Und rauskriegt, was denn hier wirklich läuft. Ja, und das ist manchmal ein schmerzhafter Prozess, weil man dann eben feststellt, dass man entweder in einer Nische hängt, weil das Massenprodukt nicht mehr tut, dass man irgendwelchen Geschmack nicht mehr trifft, aber von der Sache her muss ich eben genau das machen. Und das bedeutet auch, ich habe möglicherweise für China einfach andere Produktlinien und für den Weltmarkt als das, was wir in Deutschland erwarten. Die zweite Frage, die wir uns als Deutsche stellen müssen, ist genau die umgekehrte. Ist alles das, was ich für Deutschland tue, wirklich notwendig oder schießen wir zum Teil über das Ziel hinaus? Was immer ein Wert bleiben wird, sind bestimmte High-End-Themen. Ich finde immer dieses Statement von Professor Simon so schön, der dann sagt, Germany macht nicht Hightech, sondern Germany macht Deep Tech. Und ich glaube, das ist ein Feld, wo China nicht so stark ist. China fokussiert auf Masse und schnelle Umsetzbarkeit, aber China fokussiert eben nicht auf die Themen, wo es drauf ankommt, in die absolute Tiefe sich einzubohren, was wir sehr gut können mit unserer Industrie. Das findet in China höchstens in den Bereichen statt, wo das staatlich unbedingt gewollt ist. Aber ein normaler Privatunternehmer in China wird üblicherweise nicht in die Tiefe bohren.
Wir haben zwei Meldungen aus dem Chat und Axel Schlöter hat geschrieben, dass in China eine ältere Generation gibt, die Made in Germany noch in gewisser Bereich Qualitätsmerkmal sieht. Für die junge Generation in China scheint Made in Germany, ich denke, das meinte ja Made in Germany, als eher abschreckend, zu langsam, zu altbacken. Ich frage extra Daniel, du bist ja so zwischen alt und neu, schätze ich mal, ohne dir nahe zu treten von den zwei beider Generationen. Wie siehst du das?
Ja, ich seh das schon auch noch ein bisschen ähnlich so. Also es gibt schon, auch wie der Hans schon gesagt hat, es gibt noch die ältere Generation, die auch vielleicht noch deutsche Autos fährt und so weiter. Aber die jüngere Generation aus verschiedenen Gründen ist mehr in Richtung Made-in-China-Produkte unterwegs. Zum einen, ne, also viele von uns wissen wahrscheinlich, dass es natürlich auch in eine gewisse staatliche Kommunikation in die Richtung gibt, um die heimische Wirtschaft zu stärken, mehr Richtung Made in China zu gehen. Ich finde aber, da übertreiben wir auch immer ein bisschen mit der ideologischen Brille, finde ich, weil welche Produkte bei uns zu Hause sind denn noch Made in Germany? Also stehen bei wem in den Schuhen steht denn Made in Germany? In den Sneakers und so. Oder auch bei anderen Produkten. Jetzt reden wir mehr über Industrie, aber wir haben ja auch wir haben international dieses Made in Germany, das ja ursprünglich daher kam, dass die Briten ja deutsche Produkte brandmarken wollten, um ihre Konsumenten zu Hause in Großbritannien zu warnen, dass sie nicht deutsch kaufen. Das haben wir insgesamt ein bisschen verloren aus verschiedenen Gründen. Und dazu kommt, und das kann man den jüngeren Generationen auch nicht absprechen, auch den Auslandschinesen, also es fällt mir jetzt auch bei unseren Jungs auf, den nenne ich jetzt mal als Auslandschinesen sozusagen, die sind schon stolz drauf, was China jetzt geschafft hat und was das Heimatland und die chinesischen Unternehmen auch leisten und dass die in vielen Bereichen auf Augenhöhe sind. Nicht nur bei den Autos, sondern auch bei anderen Produkten. Ich sage immer, Biotech oder Pharma ist wahrscheinlich das Einzige, wo wir relativ noch einen Vorsprung haben oder China noch stärker hinterherhinkt. Ich sehe das genauso, dass die jüngere Generation da auch aus veränderten Nutzungsverhalten, aus Bequemlichkeit, gerade in großen Städten, es ist kein Statussymbol mehr, ein Auto zu fahren, letztendlich unbedingt. Es geht eher um Mobilität, es geht auch um Bequemlichkeit, aber das ist insgesamt auch übrigens ein Trend, den man bei uns sieht. Ich war letztes Jahr an der Uni St. Gallen auch in der Fortbildung Smart Mobility Management. Diese Trends hat man international bei der jüngeren Generation, ja, dass die Marken natürlich irgendwie wichtig sind, aber es haben auch durch die Digitalisierung und TikTok etc. und Xiaohongshu kleine Marken und Nischenmarken auch immer mehr und öfter die Chance, sich auch mal durchzusetzen. Und es gibt diese Markentreue, so wie sie ganz früher war, sehr stabil, die gibt es insgesamt immer weniger, würde ich jetzt mal sagen.
Also das ist ein sehr interessantes Thema. Das Softpower Chinas ist bei globalen jüngeren Generationen deutlich stärker ausgeprägt als bei älteren. Das stimme ich dir voll zu. Ich möchte nicht von einer Softpower-Hype sprechen von China, aber dass zum Beispiel das heiße Wasser trinken sehr stark verbreitet ist bei den jungen Leuten. Das ist auch irgendwie ein Phänomen. Das verdient auch eine eigene Sendung, denke ich. Aber wir haben noch mal zwei weitere Fragen von Thorsten Matusche, mein ehemaliger Chef. Der hat nämlich zwei Fragen, ich glaube, das ist für Hans ganz gut. Der fragt, ob die, also eher die, in die chinesische Kompetenz, ne, ob die Kundenorientierung und Kundennutzung vom chinesischen Anbieter schon sehr gut bedient wird. Und wenn jetzt die zweite Frage geht's in die Richtung, also nicht in die Kundenorientierung und Kundennutzen bringen, sondern in Richtung Deep Tech, weil die chinesischen Unternehmen jetzt auch schon in bestimmte Nische jetzt fokussieren, ist das vielleicht auch für deutsche Anbieter, deutsche Mittelstand vielleicht eine weitere Bedrohung, dass jetzt die Chinesen jetzt auch anfangen, Nischenanbieter zu sein.
Ich fange mal mit dem ersten an. Kundenorientierung China. Da ist definitiv bei vielen Anwendern sehr, sehr, sehr viel vorhanden. Was eine große Rolle spielt, ist einfach, passt das Produkt, passt das auf meinen Geschmack, hat das die Funktion, die ich haben möchte und so weiter und so fort. Und das ist aber ein Trend, den wir eben diskutiert haben, der ja global generell läuft. Ja, ich will einfach das haben, was meinen Purpose erfüllt, in dem Sinne, ja, meinen Zweck und meine Absicht. Und das funktioniert, glaube ich, in China relativ gut. Und auch chinesische Marken, die das nicht können, die scheiden aus dem Geschehen aus. Wir sollten nicht so tun, als ob es einen Wettbewerb gäbe, primär zwischen Deutschland und China, sondern der Wettbewerb innerhalb Chinas, der ist brutal hart. Der ist extrem hart zwischen den Regionen, zwischen den Städten, zwischen den Unternehmen, und das bricht sich runter bis auf das Schulsystem. Das heißt, China ist ein von der Struktur her grundsätzlich hochkompetitives System, wo einfach die nicht funktionieren, vereinfacht ausgedrückt, ausgeschieden werden oder abrutschen. Ja, also das findet in China statt. Und die erfolgreich sind, die erfüllen Kundennutzen. Da können wir relativ sicher sein. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es irgendwelche permanenten Reservate gibt, sondern wir müssen schauen, wie wir in der Situation, wie der lokale Markt, aber wie auch der globale Markt ist, dass wir da immer für uns Bereiche haben, wo wir eben genau durch Kundennutzen und durch das, was wir anbieten, überzeugen. Und es gibt für mich zunächst mal keinen Grund, warum China das besser können sollte als Amerika, als Deutschland oder als irgendjemand sonst. Was wir aber gucken müssen, ist, wie spielen wir mit dem jeweiligen lokalen Betriebssystem. Ich nenne es mal so. China hat einfach ist eine andere Welt, wo man anders operieren muss und man muss sich anders anpassen. Wer glaubt, mit den Methoden und den Vorgehensweisen von Deutschland in China erfolgreich zu sein, der wird keinen Erfolg haben. Wer aber schaut, dass er sich primär chinesisch aufstellt in China, der hat durchaus Chancen. Und ich glaube, das gilt in anderen Weltbereichen genauso. Das ist kein primär chinesisch-deutsches Thema.
Ja, du hast ja in deiner Aussage im Grunde genommen klar gemacht, früher war Made in Germany quasi ein und alles. Unser Vertriebskonzept ist Made in Germany und dann reicht das. Unser Vertriebsteam ist im Grunde genommen ein Auftragsverteilerzentrum. So. Und heute Made in Germany ist maximal nur ein Grundvertrauen, aber das bedeutet, man muss jetzt dann starten, was zu tun. Und ich finde, gerade die Umsetzung ist ein schwieriges Thema bei vielen deutschen mittelständischen Unternehmen, auch generell in der deutschen Gesellschaft. Ich bin als Chinese zu Gast in Deutschland. Ich sehe immer noch so ein bisschen, die Umsetzung ist ein großes Thema. In vielen Bereichen ist kein Erkenntnis. Problem, das sieht man ja auch in der Politik, und die Umsetzung, das ist ein Problem. Und Hans, du hast ja gesagt, man muss ja was tun. Und ich finde, die Deep Tech ist tatsächlich ein Bereich, was auch nicht mehr allein von Deutschland besetzt wird. Zum Beispiel Huawei. Huawei ist eigentlich die größte, also weltweit hat der größte F&A-Ausgabe in Produktentwicklung. Und mehr als alle anderen Unternehmen. Und man muss ja wissen, chinesische Gelder arbeiten aus meiner Sicht effektiver. Das merkt man ja auch wie DeepSeek, also AI-Lösung und ChatGPT. DeepSeek hatte sehr wenig Ressourcen, hat eine sehr starke Funktion herausgebracht. Mit einem Bruchteil von Investitionen, was ChatGPT hat. Und das heißt, ich glaube, dieser Deep Tech-Gebiet wird auch immer mehr von chinesischen Unternehmen besetzt. Und mein Punkt ist, auch da, so wie du, Hans, du sagst, dieser Deep Tech ist auch kein Reservoir, was jetzt für Deutschland reserviert ist. Man muss was tun, sonst ist wirklich bedrohlich für deutschen Mittelstand insbesondere. Die Konzerne haben immer noch ein bisschen mehr Ressourcen, können ihre Zulieferer noch ein bisschen mehr ausbeuten und dann vielleicht noch eine Phase sich retten. Aber der Mittelstand ist wirklich bedroht.
Kann man so sehen. Ich sehe es nicht so, ich sehe es nicht ganz so negativ. Ich mache das mal so, ja. Ich habe so ein Lieblingszitat. Das ist natürlich, das ist challenging, aber das stammt von einem, den alle vergessen haben. Das war der Walter Rathenau. 20er Jahre, über 100 Jahre her. Und der hat da so einen schönen Spruch getan, der da heißt, die Klage über die Schärfe des Wettbewerbs ist zumeist eine Klage über den Mangel an eigenen Ideen. Unser Problem ist, und ich nehme mich da nicht aus, dass wir häufig nicht klar haben, was wir tun können. Was mich mit Sorge erfüllt ist wirklich auch die Tatsache, dass, wo ich neulich mit einem Parlamentsabgeordneten gesprochen habe, wo ich letztlich mit dem Gefühl weggegangen bin, dass mir da ein bin ratlos gegenüber sitzt. Ich sage das mal so. Und ich denke, was wir tun müssen, ist, wir müssen schauen, ob wir dadurch, dass wir einfach andere Menschen in unser System reinbringen, die auch zum Teil aus anderen Kulturen kommen, ob wir da zu anderen Denkweisen kommen. Ich arbeite ja gerade, das hast du vorhin am Eingang gesagt, für eine Firma, die Robotics macht, ist ein bekanntes Startup, Neura Robotics. Wir haben Mitarbeiter aus 45 Nationen an Bord. Da kommt eine ganze Menge an Ideen, die wir als Deutsche niemals denken würden. Ich sage das mal so. Und ich glaube, wenn man ein internationales Unternehmen ist und am Weltmarkt agieren will, dann müssen wir zunehmend schauen, dass wir die Ideen von anderen mit einbinden, um zu verstehen, wie andere Kulturen funktionieren. Ja, ich gehe wieder auf das Modell zurück, dass ich sage, es ist nicht primär ein deutsch-chinesisches Thema, sondern es ist letztlich die Frage, wie man in einer multipolaren Welt mit sich mit erstarkenden Regionen, die ja alle besser werden, Indien ist auch da dran, sich zu entwickeln und, wie wir damit umgehen können. Wir sind nicht mehr in diesem einstigen stabilen Zustand, wo wir unilateral sagen könnten, Deutschland ist, was bestimmte Themen angeht, immer führend, sondern wir verändern uns in eine Welt, wo jeder mit jedem in Wettbewerb steht. Und die Transformation dahin, das ist eine schwierige Aufgabe, aber das ist etwas, was wir leisten müssen. Und das bedeutet vermutlich auch, man muss von bestimmten Dingen Abschied nehmen, ne? Und wir müssen uns fragen, wo brauche ich denn jetzt absolute Spitzentechnik? Da muss ich die machen. Nicht umsonst ist diese Belichtungsmaschine für die Halbleiter nach wie vor ein Produkt, was eben in einer Kooperation aus deutschen und niederländischen Firmen entsteht. Es gibt aber eben auch andere Dinge, wo man nur überleben kann, wenn man eben mit einem niedrigeren Spezifikationslevel reingeht, weil das ist, was der Standard-User in der Welt braucht. Ja, es wird mehr Regionalisierung von Produkten geben. Ja? Es gibt nicht mehr das Thema, ein Produkt ist ideal für die ganze Welt.
Ja, Wir haben wieder eine weitere Kommentar oder Frage aus dem Publikum. Herr Michael Klant hat gefragt, wir haben im Moment die Situation, dass immer mehr beispielsweise in der Automobilbranche die Produktionsmittel aus China gekauft werden wegen Kostendruck. Seht ihr oder sehen wir jetzt in die Runde an uns drei jetzt gestellt eine Wellenbewegung? Das heißt, irgendwann kommen auch wieder die deutschen Betriebsmittel mehr in Frage. Wie seht ihr das?
Nur wenn man auch durch die Tür kommt und ein Meeting bekommt bei dem chinesischen OEM. Das ist so ein bisschen, das ist ja auch so mein Thema, mein Statement geht aus dem
Achso, du weißt, genau, aus der Sicht von chinesischer OEM, man muss erstmal schaffen, durch die Tür zu kommen bei der chinesischen OEM, damit man als deutscher Betriebsmittelhersteller auch eine Chance bekommt. Das ist ein Punkt, klar. Aber woran siehst du dafür Schwierigkeiten?
Dass man nicht kommunikationsfähig ist. Also ich denke einfach, dass die Firmen zum Teil nicht bekannt sind. Jetzt wenn wir gerade in die Automobilindustrie gehen, ich will keine Marken oder Namen, keine Unternehmen nennen, aber es gibt Unternehmen, die haben in China noch nicht mal die Position Marketing besetzt in den letzten 30 Jahren. Nur zum Beispiel. Die haben auch ein Sales-Team, wo einzelne Personen SAIC oder Volkswagen in Shanghai als einzigen Kunden betreuen. Das ist ja kein Business Development und Sales, das ist einfach nur Customer Service oder Key Account Management, sagen wir mal. Die kommen zu BYD und NIO oder XPeng überhaupt gar nicht durch die Tür sozusagen. Also die liefern irgendwelche Komponenten oder Verbinder oder sowas zu, zum Beispiel, sind zum Teil auch sehr spezialisiert, aber die sind im chinesischen Ökosystem überhaupt nicht bekannt, weil die auch da nie aktiv wurden. Ja. Und denen fehlt dann, ja, fehlt den Sales auch, denen fehlt die Geschichte, die wissen gar nicht, wie sie sich richtig vorstellen. Also wirklich teilweise Basics. Die haben eine deutsche Präsentation über die Firma in Deutschland und also die chinesische Präsentation, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Chinesische Präsentation sieht so aus, dass man die deutsche Firma vorstellt und dann wurde irgendwann auch mal eine Niederlassung in China gegründet, also auf dem Zeitstrahl. Und dann wurde vielleicht auch noch mal eine Assembly oder ein Qualitäts- oder Logistikcenter oder kleine Logistikeinheit fürs lokale Fulfillment oder Repackaging aufgesetzt. Aber das taucht nur auf dem Zeitstrahl auf, maximal mit einem Slide oder so. Und das ist die ganze China-Story. 30 Jahre China, man hat die großen deutschen OEMs auf dem Slide. Daran, finde ich, wird es schon relativ deutlich. Ne, man hat gar nicht den Zugang, ja, man hat auch nicht das Material und die Story.
Ja. Na klar, du hast ja aus der Unternehmenskommunikationssicht und Marketing-Sicht die Frage beantwortet. Hans, hast du eine kurze Antwort aus der Perspektive technologische Sicht?
Aus der technologischen Sicht waren wir meines Erachtens nie draußen. Wir sind höchstens draußen aus einer Kostensicht. Ich glaube, dass diejenigen, die sich von der Kostenseite her und der Funktionalität immer mitentwickelt haben mit dem, was der chinesische Markt braucht, dass die durchaus da sind. Und die sieht man auch, wenn man in die Firmen geht. Und da müssen wir einfach schauen, was will der Chinese? Ich mach ein konkretes Beispiel. Das ist wieder Auto. Die Chinesen kaufen ein Auto zum Beispiel mit der Motivation, ich will ein gutes Auto haben, was von selber fährt, wo ich nichts machen muss. Ja, das System Level 3 ist in China kein Problem mehr. Wenn aber wir das nicht anbieten, obwohl wir die Technik können, es ist nicht so, dass wir sie nicht können, sondern weil wir eine andere Sicht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und bla 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 haben, dann scheiden wir eben aus. Man muss das anbieten, was der chinesische Markt hier haben möchte. Ich behaupte, es liegt nicht an unseren grundsätzlichen technischen Fähigkeiten, sondern es liegt an der Fragestellung, ob wir genau so agieren, wie der chinesische Markt das braucht. Und das ist für mich dieses Kundenthema. Und die Kommunikation, die Daniel erwähnt hat, die ist natürlich extrem wichtig. Übrigens haben die chinesischen Firmen umgekehrt genau das gleiche Thema. Ja, genau. Die chinesischen Präsentationen, die ich gesehen habe von Firmen, die sich bei deutschen Firmen vorstellen, die finde ich alle unerträglich. Kann ich nichts mit anfangen. Vereinfacht ausgedrückt. Und so können die mit unseren Präsentationen nichts anfangen. Und das ist etwas, was man machen muss. Ich kann halt eine deutsche Firma nicht von einem Deutschen in China vorstellen lassen. Vereinfacht. Das wird nicht funktionieren. Das sind alles so Themen. Aber wir haben keine technische Barriere. Da bin ich ganz sicher.
Mit diesen Erkenntnissen werden wir in die nächste Runde gehen.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, Daniel, du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass Kommunikationsproblem entsteht. Man muss erstmal durch die Tür kommen. Chinesische Unternehmen kennen deutsche Anbieter nicht. Aber ist es nicht früher das Erfolgskonzept Hidden Champion? Man versteckt sich, dass jemand sich findet und Catch Me If You Can sozusagen. Was möchtest du mit deinem Statement eigentlich? Kannst du wieder ein bisschen erläutern, was dein Gedanke ist?
Genau, ja, also erstmal, wo ich herkomme, wir haben ja vorwiegend, wir sind ja sehr stark auf B2B-Kommunikation und Marketing-Services spezialisiert, deswegen ist wichtig, den Hintergrund zu kennen von diesem Statement, dass ich jetzt sehr stark formuliert habe, aus der Brille oder aus den Kundengesprächen und Firmengesprächen, die ich habe, die sehr stark aus dem Zulieferbereich kommen, aus dem Mittelstand und den typischen Hidden Champions, wie du es gerade schon gesagt hast. Und da ist zunächst mal, also wir haben ja schon über das Made in Germany, das verloren geht, aber ich würde zwar grundsätzlich die Positionierung und das Bekanntsein im chinesischen Markt, das wird wichtiger. Und das ist auch bei, wir nennen die zwar Hidden Champions, aber in der Industrie kennt man die natürlich schon. Der Eingangsteil war bei der Firma Blum. Die Firma Blum als Beschlagshersteller in der Küchen- und Möbelindustrie, auch in der Schreinerei, die kennt jeder. Also jeder kennt diese Firma beim Namen zumindest, oder ich würde mal sagen zu 90%. Also das Hidden Champion, das bezieht sich ja meistens eher nicht darauf, dass man in der Industrie nicht bekannt ist, sondern dass man eher im öffentlichen Markt sozusagen und im B2C jetzt nicht wirklich bekannt ist. Aber man muss natürlich bei seinen Kunden muss man ja bekannt sein. Auch als deutscher Hidden Champion muss man, wenn man Airbus beliefert oder BMW, müssen die einen ja kennen. Und dann hat man da auch Werte und eine Unternehmenspositionierung und alle Brand Communication etc. Und das wird jetzt in China wichtig. Wir haben ja schon gesagt, die OEMs verlieren an Markt, nicht nur an Umsatz, sondern an Marktanteilen und dementsprechend wird es für die Zulieferer natürlich schwierig, weil die verlieren diese Marktanteile mit und müssen jetzt zunehmend reinkommen bei chinesischen OEMs. Das ist jetzt mal für den Vertrieb betrachtet, aber chinesische OEMs, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, werden immer innovativer und gehen auch international. Unsere Automotive-Industrie baut ja mittlerweile oder ist auch stolz darauf, Audi und Volkswagen durchaus stolz darauf, Autos zu. Sorry, ich habe jetzt Hintergrundgeräusch.
Oder wird ich höre dich gut, alles gut.
Okay, wird es ausgefiltert. Wir sind ja schon stolz darauf, 4 Autos zu produzieren in ein Drittel der Zeit und ein Drittel der Kosten. Das heißt also, chinesische Unternehmen, OEMs, werden aus der Vertriebsperspektive wichtiger, aber sie werden auch als Innovationspartner wichtiger. Da spricht man auch mit ganz anderen Kontaktpersonen bei den Unternehmen. Und insofern ist es ein wirkliches Zukunftsthema, sowohl für den Umsatz, aber auch für die Relevanz international letztendlich im Innovation Partnering, ja, in die Tür reinzukommen überhaupt mal und auch bekannt zu sein im chinesischen Markt. Und nochmal, es ist ja nicht so, dass man in der Industrie in Europa nicht bekannt ist.
Wir haben aus der Publikum auch nochmal eine weitere Frage, die ich jetzt übersehen habe. Das passt auch in dieser Session von Bernd Mattes. Die unterschiedliche technische Entwicklungsgeschwindigkeit, ist das vielleicht auch ein Ergebnis von einem also Kulturunterschied? Weil wir reden ja von Kommunikation an den Kunden. Kommunikation ist natürlich auch wichtig. Nur wenn man auch die Kulturunterschiede auch kennt. Vielleicht ist eine Art von Kulturunterschied, die resultieren unterschiedliche Denkweise und daraus resultieren da unterschiedliche Geschwindigkeit in der Entwicklung von den Produkten. Hans, was ist deine Meinung dazu?
Da spielt natürlich Kultur mit rein, weil China generell, ich sag mal so, China geht iterativ vor. Ich plane nicht etwas von Anfang an durch, sondern ich plane bestimmte Schritte, mache die, gucke, was das Ergebnis ist, korrigiere. Ein Punkt. Das zweite Thema ist, wo China viel, viel mehr tut, ist, China operiert mit vielen Dingen parallel. Ich mache also nicht alles seriell, sondern ich operiere so viel ich kann parallel und da, wo es eben dann zu Kollisionen kommt bei den Parallelvorgängen, korrigiere ich anschließend wieder. Also das ist etwas, was deutlich beschleunigt. Aber insgesamt sollten wir nicht annehmen, dass China vom Grundsatz her wesentlich schneller ist. Ja, die Robotik Entwicklung zum Beispiel in China, wenn man die nimmt, die nutzt sehr stark die vorhandenen Lieferketten, die nutzt sehr stark, dass dort Foren geschaffen werden, wo alle Player, die da aktiv sind, zusammenkommen. Die agieren nicht, die sind zwar alle Wettbewerber, aber sie agieren nicht so als Wettbewerber, sondern sie kommen zusammen und wer einen neuen Roboter bauen will, der kann sich im Prinzip alle Komponenten zusammensuchen. Und das beschleunigt ungemein. Aber die grundlegenden Entwicklungen für die Locomotion von Robotik, die kommen alle aus westlichen Quellen. Ja, auch da hat China wieder primär bewiesen, dass es sehr gut ist in Adaption, Iteration weitertreiben, ja, und konsequent dranbleiben. Im Prinzip können wir das auch. Und das ist der Grund, warum ich sage, wir haben keine grundsätzliche technische Thematik nicht folgen zu können, sondern das sind rein, ich nenne es Betriebssystemunterschiede.
Ja, da
Um
bin
dieses
ich voll bei.
Betriebssystem, Daniel, sorry, wir müssen leider wegen Zeit, um dieses Betriebssystem zu akzeptieren, muss man natürlich auch die Gegenseite auch verstehen. Daher, das ist fast ein gutes Schlusswort, Hans. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wir machen die Diskussion weiter, auch im Sinne von, was ist die Lösung dafür? Und wir wollen am 11. Juli, wenn Sie wollen, über das Thema China Angst oder China Kompetenz, was wählt der deutsche Mittelstand, sprechen. Und ich habe neulich mit ein Buch zu kämpfen, dass es geht um, wer China angreift. Also dass diese ganze Grundstimmung muss man auch erzeugen, damit die Unternehmen auch offener gegenüber Trends und Kultur aus China kommen. Ich denke, nur so können wir auch erfolgreich sein. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.